Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sie debütierte vor mehr als 20 Jahren als Erzählerin und hat seitdem eine große Zahl von Romanen, Gedichten und Essays vorgelegt. Die 1973 in Jugoslawien geborene Marica Bodrušić. Ihre Werke sind mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter der Literaturpreis der Europäischen Union. In diesem Jahr erschien Die Rebellion der Liebenden, von der Verwandlung unseres Denkens in unsicheren Zeiten. Ein essayistisches Plädoyer für mehr Menschlichkeit angesichts von Gewalt und der Versuch, die Fähigkeit zur Güte auch gegenüber der Grausamkeit zu behaupten. Ein Thema, das sich auch im neuen Roman der Autorin Das Herzflorett abbildet. Marica Bodrušić erzählt darin die Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mädchens, das es vom Süden Europas in den Norden verschlägt, das sich ein besseres Leben verspricht und das sich schmerzhaft und unerwartet mit Moral- und Rollenvorstellungen konfrontiert sieht, die sein junges Leben beschädigen, von denen es sich aber nicht unterkriegen lässt. Mit Marica Bodrušić gemeinsam im Studio von Deutschlandfunk Kultur ist auch die iranisch-deutsche Journalistin und Publizistin Sheila Bejad. Sie veröffentlichte in diesem Jahr ihr Buch »Söhne großziehen als Feministin – ein Streitgespräch mit mir selbst«. Gemeinsam wollen wir über das Herzflorett nun sprechen. Mein Name ist Carsten Huck. Herzlich willkommen, Marica Bodrušić und Sheila Bejad.
Hallo.
Hallo, hallo.
Dieses Buch ist die Geschichte eines jungen Mädchens und eines Mädchens, was dann älter wird. Wir lernen sie kennen in einem ja fast noch Kindalter und verlassen sie nach ihrer Volljährigkeit. Sie legt in dieser Zeit einen sehr langen Weg zurück. Ihr Name, Marica Bodrušić, ist Pepsi. Und Pepsi wächst auf unter welchen Umständen?
Ja, Pepsi ist eine autofiktionale Figur und sie wächst im Süden Europas auf. Genau genommen in einer sehr südlichen, vom Karst bestimmten Landschaft. Aber im Grunde genommen wächst sie auch in ihrem inneren Leben auf, ganz tief verbunden mit der Natur. Denn es ist ein Kind, ein Mädchen, das ohne Eltern groß wird und immer zu verschiedenen Leuten gebracht wird und sich immer wieder neu verorten lernen muss, bis sie das Alphabet gelernt hat und dann 2 Jahre lang übt und dann einen Brief schreibt, nämlich an ihre Eltern, die im Norden wohnen, und in diesem Brief heißt es: Ihr müsst mich zu euch holen, ich hungere hier. Und dieser Hunger ist vielfach beschriftet sozusagen in ihr selbst, in ihrem Durst auch nach Lebendigkeit, nach wahren Beziehungen, nach wahren Berührungen, aber auch tatsächlich auch nach Menschen, die zu ihr gehören. Sie schreibt also diesen Brief und kommt in den Norden. Das ist in ihren Koordinaten ganz wichtig, dass es Süden und Norden ist. Dass es also nicht heißt Jugoslawien, Deutschland oder so, sondern dass es wirklich diese Topografie ist. Es ist also schon angedeutet, dass die Reise aus der Wärme in den Norden schon in kühlere Gefilde geht. Und kaum, dass sie angekommen ist, merkt sie auch, dass die emotionalen Verfasstheiten der Menschen, nach denen sie sich so sehr gesehnt hat, ganz anders sind, als sie sich das gewünscht und gedacht hat.
Die Eltern, die dort im Norden leben, in Hessen, wie sie beschreiben, waren ja zu Besuch oft. Sie hat ihre Eltern ja im Prinzip nur in den Ferien kennengelernt. Und auch als andere, als diejenigen, die sie jetzt dort im Norden wieder trifft. Das heißt, die Topografie, die Landschaft verändert offensichtlich ja auch die Befindlichkeit der Menschen oder das Empfinden der Menschen. Also auch die Eltern wirken ganz anders auf die Tochter plötzlich als zuvor.
Ja, sie lernt sie richtig kennen. Und der Süden, also dieser Teil in Südeuropa, ist ein ganz kleiner Moment in dem Roman. Pepsi wird ja dann zu einer jungen Frau. Ich erzähle 10 Jahre ihres Lebens, also im Grunde genommen fast so klassisch als Bildungsroman, wo sie ihre Lehrjahre sozusagen antritt mit dem Wechsel und in das in Beziehung treten zu ihren Eltern und ihren Geschwistern. Was immer der Norden mit den Menschen macht, Pepsi versteht, dass die Menschen in bestimmten Gegebenheiten, unter bestimmten Bedingungen zu ihrem Leuchten kommen und in anderen Bedingungen und Möglichkeiten sich eben nicht so entwickeln können. Oder ihre Möglichkeiten werden überschriftet, überschrieben von der Not, von der Arbeit. Der Vater zum Beispiel trinkt, die Mutter arbeitet die ganze Zeit und sie sagen ja eigentlich immer, wir haben eigentlich keine Zeit, dich zu lieben. Und das prägt ihr Leben sehr. Sie weiß eigentlich gar nicht, was Liebe ist, außer das, was sie in sich selbst empfindet. Und sie sucht das, was sie in sich hat, findet es aber nicht bei den anderen. Aber das, was Pepsi macht, was viele Menschen nicht machen, sie gibt diese Liebe nicht auf. Und sie wird mit diesem inneren Raum groß, an allen Widerständen entlang und wird zu einer jungen Frau, die genau sieht, was Gewalt ist, patriarchale Gewalt. Das ist natürlich so eine Formulierung, wo man sich fragt, was ist das eigentlich genau? Ja, es sind konkrete Schläge, das sind Ausgrenzungen, die aber nicht nur von der Vaterfigur oder von dem Bruder irgendwie vielleicht mitgetragen werden, sondern eben auch von der Mutter. Und sie lernt sehr genau zu sehen, wer diese Frau ist. Und sie denkt sich auch immer, was ist eigentlich das Gute? Oder sie fragt sich, ist meine Mutter böse? Und sie versteht so allmählich, dass das Gute nicht einfach immer so da ist, weder im Süden noch im Norden, sondern indem man sich dazu entscheidet, es zu tun, indem man es wählt. Das ist also ihre Grundposition in der Welt, ja.
Wir kommen gleich auch nochmal tatsächlich auf die Rolle der Männer bzw. der Frauen zu sprechen. Sie haben jetzt die Mutter eben erwähnt. Ich möchte zuvor Sheila Bijat noch fragen, Sie kennen das ja auch, in Kontakt zu sein mit verschiedenen Kulturen. Sie haben in verschiedenen Kulturen gelebt, Sie haben in Europa gelebt, aber eben auch in Indien zum Beispiel. Sie haben einen deutsch-iranischen Hintergrund. Wie ist es Ihnen ergangen? Also spürten Sie die Bruchlinien zwischen den Kulturen?
Also erstmal mochte ich dieses Bild dieses Nordens und Südens natürlich sehr gern. Und jede Person, die mehrere Kulturen in sich trägt, kann, glaube ich, sehr viel damit anfangen, weil es genau dieses Gefühl ist, dass man natürlich in einer Welt wie zum Beispiel in Deutschland ankommt und eine gewisse Wärme fehlt und diese Wärme dann oft immer wieder herstellen kann, was ja auch in diesem wunderbaren Buch dann immer mal wieder passiert, diese Wärme eben wieder herstellen kann in einer besonderen Gemeinschaft. Und ich glaube, das hat bei mir natürlich eine Erinnerung geweckt. Das hat in mir sehr, sehr resoniert. Und ich finde es auch insofern ein wunderschönes Bild, als dass ganz abseits von jeglicher Migrationsgeschichte oder kulturellen Prägungen das Bild auch für mich so steht für dieses Coming of Age einer Frau, eines Mädchens, das wahnsinnig viel Wärme in sich trägt und das dann, wenn es so, je mehr es in diese Öffentlichkeit tritt, merkt, dass eigentlich die Öffentlichkeit sehr viel Kälte für sie bereithält und sie dann eben vor dieser Entscheidung steht, behalte ich jetzt meine Wärme oder gehe ich in die Kühle, in die Kälte? Und diese wunderbare Pepsi, die wir hier bekommen haben, die uns geschenkt wurde, entscheidet sich eben immer wieder für diese Wärme und trägt diese Liebe in sich, gibt diese Liebe immer wieder weiter. Und das finde ich ein Bild, das eine große Gültigkeit hat, auch über verschiedene Kulturen hinweg. Und das hat mich wahnsinnig berührt und eingenommen, weil es dann wiederum natürlich mir begegnet in diesem, was wir heute intersektional natürlich nennen, dass ich eine Frau bin mit verschiedenen Kulturen in mir und dass ich natürlich auch ein wenig darauf dressiert wurde, in verschiedenen Situationen diese verschiedenen Facetten vielleicht nur zu zeigen. Und dass dieses Buch eigentlich mich einlädt zu sagen, ich zeige immer meine kompletten Facettenreichtum. Ich zeige die gesamte Wärme, ich zeige alles. Und das hat mich sehr berührt und mich sehr mitgenommen in jedem Fall, ja.
Pepsi, das hat mich beim Lesen gewundert. Also woher nimmt sie diese Kraft zu dieser Wärme? Sie wächst auf im Süden unter Verhältnissen, die nicht wirklich gemütlich sind. Der Großvater ist keine ideale Figur, die Tanten schon gar nicht. Sie haben es vorhin selber gesagt, Marica Bodrucic, sie schreibt einen Brief an ihre Eltern, weil sie hungert auch. Sie hat Hunger, sie will da weg. Woher aber kommt diese Kraft? Und ich habe eine Vermutung, aber ich frage trotzdem jetzt, was macht Pepsi so stark?
Ja, das ist eine gute Frage. Pepsi ist vielleicht deshalb stark, weil sie auch verletzlich ist, weil sie ihre Verletzlichkeit spürt, weil sie ihre Bedürfnisse auch spürt, weil sie auch den Hunger spürt auf allen Ebenen und vielleicht auch, weil sie das nicht aufgibt, weil sie nicht so ein, es ist ja kein Wunderkind, es ist und auch keine von irgendwelchen Wundern heimgesuchte junge Frau, sondern jemand, der genau schaut und der in diesem Schauen sozusagen einen Raum des eigenen Bewusstseins baut und auch entdeckt. Und es gibt so am Anfang des Romans ein Bild für das, was Pepsi im Grunde genommen in diesen 10 Jahren immer macht. Also sie liegt am Anfang im Gras und kaut an diesem Grashalm und schaut sich einfach den Himmel so stundenlang an. Und sie kaut an dem Gras wie an einer Süßigkeit. Das heißt, die Natur ist überhaupt nicht lieblich und Pepsi ist mit diesem Element der Natur verbunden. Sie ist nicht verbunden mit irgendwelchen rosa Tönen in der Natur. Also sie liebt die Natur, aber sie weiß auch um die herbe Kraft der Natur. Und sie hat das in sich. Und ich glaube, sie behält auch sowas oder gewinnt immer, je stärker sie von außen bedrängt wird. Also die Mutter ist unglaublich zornig. Pepsi muss, als sie dann in den Norden kommt, nach Hessen, sie muss mitarbeiten, sie geht putzen mit der Mutter, sie schrubbt da die ganzen Hotelzimmer, irgendwelche Küchen und Kindergärten. Also sie muss die ganze Zeit arbeiten. Aber während sie arbeitet und während sie diese Mutter anschaut oder von dieser Mutter auch geschlagen wird, hat sie immer noch etwas in sich, was ich für mich so die leitende Sehnsucht nennen würde, die leitende Sehnsucht nach einem anderen Leben, nämlich welchem Leben? Ihrem eigenen. Die Vorstellung und die Fähigkeit geht ihr nicht abhanden. Sie verliert es nicht, die Vorstellung, dass es das gibt, ein eigenes Leben. Und sie versteht, dass man das bauen muss. Das gibt einem niemand. Schon gar nicht die patriarchalen Strukturen, schon gar nicht diese müde, erschöpfte, zornige, wütende Mutter, schon gar nicht der Vater, der überhaupt nicht wahrnehmungsfähig ist und auch nicht die ersten Verwandten, nicht? Aber sie versteht, dass man das selbst bauen muss, gerade weil sie so gesehen hat, dass das eigentlich niemand kann. Sie ist eine Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft und deswegen hat sie viel zu tun. Die Pepsi.
Ich finde diese innere Welt von dieser Figur so wahnsinnig mitreißend, weil sie einen solchen Reichtum in sich trägt. Und ich habe beim Lesen an so viele Dinge gedacht. Erstens, ich glaube, erstmal ist für mich die erste Feststellung gewesen, es gibt einfach Menschen, die nicht gebrochen werden können. Und das ist diese Figur für mich. Und dann musste ich natürlich ganz viel dran denken an das, was man von politischen Gefangenen kennt, die in dieser Gefangenschaft, möge sie auch Jahrzehnte dauern, einen Reichtum in sich spüren. Und oft, wenn man das natürlich dann hinterher auch liest oder sowas, die zum Beispiel in dieser Zeit geschrieben haben, das ist ein innerer Reichtum und vor allem diese Zuversicht, dass sie diese Freiheit ja niemals verloren haben. Und daran musste ich so ganz stark denken. Es gibt diesen Reichtum, es gibt eben auch diese innere Welt, an die kein Zorn der äußeren Welt jemals herankommt und diese antasten kann. Und an diese ganzen Referenzen musste ich beim Lesen ganz stark denken.
Also die innere Welt als auch eine Art Schutzraum, aus dem heraus man sich dann wieder in die äußere Welt begeben kann, ohne allzu stark verletzt zu werden. Also das ist etwas, was man trägt, eigentlich etwas Inneres, was man aber wie eine Rüstung mitnehmen kann, die durchlässig ist. Sie sagten gerade Natur, sie hat eine Verbindung zur Natur. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges bei ihr, dass sie auch einen Blick hat für die Natur. Wenn sie nach Hessen kommt, sieht sie die Streuobstwiesen, die immer wieder auftauchen. Und wenn sie dann später mit ihrer deutschen Freundin durch diese Wiesen fährt, sind sie wieder da. Also es gibt da einen gewissen Halt, eine Verbindung und eben die Fähigkeit, es wahrzunehmen. Das fand ich ja besonders. Also so wie sie die Wolken wahrnimmt, nimmt sie die Landschaft wahr. Die Mutter, der Vater, die sind sehr eng. Also ich hatte das Gefühl, wie sie beschrieben werden, dass sie in fensterlosen Räumen leben oder Innenwelten haben, die irgendwie verschlossen sind. Die haben gar keine Möglichkeit, daraus zu gehen. Das heißt also, diese Erfahrung im Süden, die Erfahrung in der Natur und mit der Natur hat ihr ja auch geholfen, die junge Existenz zu überstehen. Sie hat sie getragen und sie hat sie bereichert, hat ihr eine Kraft gegeben, weiterzugehen.
Ja, und Pepsi hat diese Fähigkeit, das auch nicht zu verlieren, sich da so zu verorten an Stellen, an denen vielleicht andere sagen würden, das gibt es nicht oder das ist keine Wirklichkeit oder so. Also Pepsi verbindet und verbündet sich tatsächlich mit dieser Weite der Landschaft, mit dem Grün, mit den Farben. Und auch so in den dunkelsten Momenten erinnert sie sich daran. Sie weiß, das gibt es. Das hat sie schon einmal tief erlebt. Zum Beispiel dieser Übergang von dem Hof der Natur aus dem Süden in die klitzekleine Wohnung. Erstmal ist es eine Einzimmerwohnung und Pepsi fühlt sich regelrecht eingesperrt. Ja, also sie sucht immer zu, also ihre Orientierung ist die Sonne. Ja, sie sucht immer, guckt immer, wie kommt man denn da eigentlich aus dem Fenster überhaupt noch irgendwie an die Sonne heran? Und dann, Sheila, was du gesagt hast, diese Dimension der Gefangenschaft, denn es ist tatsächlich so, dass die Pepsi die Erfahrung eines gefangenen Menschen macht. Sie ist plötzlich bei den Menschen, die eigentlich ihre Allernächsten sein müssten, eine Art gefangenes Wesen. Und in diesem Gefangensein und Eingesperrtsein entwickelt sie Visionen. Sie verbündet sich auch mit dem Alphabet, sie liest, sie spielt mit dem Gedanken, sich ein Lexikon bei einem Buchhändler irgendwo da in der Taunusgegend zu stehlen, versteht aber, wenn sie das macht, dann wird sie irgendwie so als kleine herumstreunende Diebin nicht nur gute Blicke auf sich ziehen und sie will ja doch nicht stehlen, sie will aber zu diesem Lexikon kommen. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sie mit ihrer Schwester, die Herzmandel im Buch genannt wird, weil sie ein sehr, sehr liebes Herz hat und dieser Gewalt der Eltern kaum sich gegenüberstellen kann und sehr gern Mandeln ist. Und deswegen hat sie diesen liebkosenden Namen. Und der Schwester widerfährt eine ganz, ganz schlimme Sache. Sie versucht nämlich, anders als Pepsi, mit 16 Jahren von zu Hause wegzulaufen. Und als sie dann zurückkommt, wird sie also ganz, ganz schlimm behandelt. Alles Versprochene wird nicht eingelöst. Und Pepsi versteht, sie kann nicht diese Eltern bekämpfen. Sie kann nicht gegen die Gewalt angehen. Sie versteht, diese Gewalt wird sie verschlingen. Aber was sie macht, sie sagt zu ihrer Herzmandel: Komm mit, ich lese dir etwas vor. Ich habe entdeckt, dass es im 16. Jahrhundert Tapeten gab. Ich habe da was darüber herausgefunden. Setz dich mal hin, ich lese dir daraus vor.
Und genau das ist für mich eigentlich die zweite Kraft, die sie hat. Einerseits die Natur und andererseits, Sie haben es gerade gesagt, die Buchstaben, das Buch, die Literatur. Ja. Die ganz neue Welten eröffnet, auch Gegenwelten, Kraft derer sie weitergehen kann und sogar eben ihre Schwester gegebenenfalls trösten kann.
Ja, sie entdeckt sehr früh, dass in den Büchern eine große, große Kraft ist. Und es ist ja ein autofiktionaler Text, es ist etwas, was ich selbst auch unglaublich tief immer erlebt habe. Das sind ja Räume, Bücher sind gebaute Räume, in denen wir Menschen gehen können mit unseren inneren Sinnen. Und für Pepsi ist das ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja schon gesagt, der Vater ist ein Trinker, ein sehr gewalttätiger, auch sadistischer Mann. Aber wenn er da so liegt und seine Rückenschmerzen hat und auf dem Boden so gekrümmt ist, ja, da gibt es so eine Szene, da bückt sich die Pepsi und geht auf die Knie und man denkt, jetzt wird sie sich rächen, jetzt wird sie wahrscheinlich irgendetwas machen. Aber sie kann nicht, sie liebt diesen Vater, weil sie erinnert sich auch an den guten Vater, an den Vater, der in einem anderen Zustand in seiner Seele eine unglaubliche Güte und Schönheit hatte. Ja. Aber was sie dann auch macht, Literatur, sie denkt sich, naja, liegt so da wie in der Verwandlung von Kafka. Es sind übrigens auch Zitate eingestreut von Kafka aus der Verwandlung, aus Büchern.
Sie weiß sehr viel, sie kennt viele Texte und sie weiß sehr früh sehr viel über Literatur und das ist, glaube ich, die Autorin, die dir ein bisschen...
Aber die Autorin hat das auch, Maritza, du hast das ja auch so wahnsinnig raffiniert zum Teil gemacht. Also der Vater, der Käfer ist, ist natürlich ein wunderbares Bild. Aber es gibt ja auch noch ein zweites Buch, was sie so begleitet und das ist Emile Zola Nana. Mhm. Und ich finde es so raffiniert gemacht, weil du ja, das wird ja eingeführt in einer Situation, wo die Mutter sie ja eine Hure nennt. Ja. Und dann kommt dieser schöne Satz von dir, ich fühle, dass sie sich von diesen Buchstaben umzingelt fühlt. Und dann fängt sie ja an zu gucken, was das eigentlich bedeutet. Und dann nimmt diese Geschichte ja einen Verlauf, die so wunderbar parallel zu dieser Erzählung verläuft. Nämlich die Mutter nennt sie die Hure des Abends suchen sie aber nach dem trinkenden Vater. Mhm. Und in dem schönen Buch von Sola geht es ja darum, dass die Eltern die herumstreuende Tochter sozusagen suchen. Und ja, das ist so, mhm, es war so beglückend, das so zu lesen, weil es so raffiniert eingebunden wurde und weil es auch zeigt, was Literatur für Resonanzen im Leben, aber auch natürlich für Erinnerungen in uns allen so wecken kann. Und das ist wahnsinnig toll gemacht. Also diese ganzen Referenzen zu Büchern, die wir alle lieben, die du wahrscheinlich auch sehr liebst, sind ganz wunderbar.
Also es freut mich ganz unbändig, denn es war so eine immense, immense Freude, diese Zwischenwelten und die Verweise einzubauen und immer so für die, die Freude daran haben und die das vielleicht nicht interessiert, die können das trotzdem verstehen. Aber es hat mir so eine große sinnliche Freude bereitet, das so zu schreiben. Und damit wollte ich auch zeigen, wie Pepsi lebt, ja, dass sie also versteht, die Mutter sagt das. Das ist so ein Wort, das ist eine unglaubliche Gewalt in diesem Wort. Aber sie spürt nur diese Gewalt. Sie weiß eigentlich erst gar nicht, was das überhaupt ist. Und dann begibt sie sich auf die Suche. Sie schaut so nach. Auch übrigens auch das Wort Vater. Sie fragt sich irgendwann, was ist eigentlich ein Vater? Weil das für sie einfach nicht normal ist oder weil sie einfach nicht weiß, was das ist, weil sie das noch nie selbst erlebt hat. Und diese einerseits geistige Suche, aber eben auch diese körperliche, ja, die hat ja manchmal fast so was Schelmisches, ja, auch dass sie sich denkt, wo bin ich hier gelandet? Da muss ich sofort gucken, wie ich wieder wegkomme. Aber mit großer Umsicht. Also es ist kein stürmischer Mensch, die Pepsi, sondern sie überlegt sich ganz genau, was sind eigentlich die Möglichkeiten, die ich habe. Und damit tut sie sich selbst etwas Gutes, während eben die Herzmandel so früh schon weggeht und ungeheuer gedemütigt wird.
Ja, und gebrochen wird.
Und gebrochen wird auch, gewissermaßen, ne? Genau. Ja.
Wollen Sie vielleicht mal ein kleines Stückchen vorlesen, dass wir nochmal einen kleinen Eindruck bekommen?
Sehr gerne. Im Herzpunkt trifft dann das Sprechen ihrer Mutter sie so wie, das stellt sich Pepsi vor, ein Messer, das sie wendet und dreht, so wie es ihr gerade gefällt, ein Pfeil, der sie wie das Florett der fechtenden Olympiaken trifft und der sie zwingt, in sich zu ruhen und nichts zu sagen. Einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was als nächstes passiert, was die Frau, die ihre Mutter ist, noch zu ihr sagt, was sie sagen wird, was sie gesagt haben wird in einer Zukunft, die jedes Mal zur Gegenwart wird und als Stich im Herzpunkt erst eine Not und dann jedes Mal eine Ruhe nach sich zieht und Pepsi merkt, dass bei ihr das Gleiche wie beim Fechten passiert. Irgendetwas an den Worten ihrer Mutter versetzt sie in ein Gewahrsein. Und sie versteht mit einem Mal, dass sie Kraft verlieren würde, ginge sie jedes Mal auf die Einladung ihrer Mutter zum Kampf ein und würde dann selbst zur Kämpfenden. Sie erinnert sich in diesem Augenblick an ihren Onkel Schnurre und seine nächtlichen Anfälle, wenn er sie alle im bitterkalten herzegowinischen Winter bei sperrigster Dunkelheit und Minusgraden auf den Hof warf und sie Hunde nannte, ihr verdammten Hunde, sagte er zu seiner Frau und seinen Kindern, und Pepsi, die sich nicht als ein richtiges Mitglied dieser Familie ansah, fühlte sich nicht gemeint. Sie stand ruhig vor ihm und sah ihn genau an, sie sah ihm noch in der Küche in die zornigen Augen und seine Worte prallten an ihr ab. Ihre Wucht schob sich an ihr vorbei, die Worte drangen nicht in sie ein. Ihr Körper wurde zu Land, Erde, die nicht zu diesem anderen Land, zu diesem Kontinent der Trunkenheit gehörte. Ihr Körper hatte sich dessen Landnahme entzogen, und sie, da sie ohnehin nicht zurückschlagen, nicht schlagfertig und nicht schnell genug wie ihr Onkel Schnurre sein konnte, befand sich mitten im Orkan seiner Wut, in einem Urzustand des Wahrnehmens, in der Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit kannte Pepsi noch aus ihrer Zeit in der Sardinendose, in der sie ein gepresster Fisch unter anderen Fischen war. Und aus dieser Fischdose war sie genauso wie die anderen Fische auf den Hof gerufen worden, aus dem Bett geworfen, dass sie sich mit ihrer Cousine Barbie und ihren Cousins Marco und Rakete teilte. Die drei hatten sehr starke Körper und ließen Pepsi kaum Platz im Bett. Sie lag in der Mitte dieses schmalen Bettes, das eigentlich nur für eine Person gedacht war, und irgendein Fuß traf sie nachts immer am Kopf. Und der Schweiß, der Gestank, der von den Zehen ausging, betäubte sie zwar, lullte sie aber am Ende in den Schlaf. In dieser Zeit, als sie eine Sardine und kein Einzelmensch mit Anspruch auf ein eigenes Bett mehr war, galt die Regel Kopf, Fuß, Kopf, Fuß. Sie lag aus irgendwelchen Gründen nie am Rande und hatte immer zwei Füße neben ihren Ohren, und sie musste die Füße der anderen riechen, und so wurde sie nicht nur empfindsam. Die Füße der anderen jagten ihr nachts manchmal auch einen Schreck ein. So plötzlich, so aus dem Nichts berührten sie wie kleine außerirdische Insekten ihr Ohr. Dieses Herumliegen in der Fischdose und das Gewecktwerden in der Nacht waren nicht angenehm, aber Pepsi wusste sich zu helfen. Wenn sie wach lag, zählte sie sich selbst alle Blumen auf, die sie kannte, auch Bäume und Insekten, erst still und leise, dann manchmal auch etwas lauter, damit sie das Schnarchen der anderen übertönte. Meistens fing immer jemand an zu schnarchen, wenn sie gerade wieder einschlafen konnte. Ein Fuß neben ihrem Kopf träumte immer irgendetwas, und dann haute der große Zeh, der meistens am tatkräftigsten wackelte, gegen ihr Ohr. Wach. Wieder war sie wach. Jetzt würde sie wieder wach liegen, so in der Mitte liegen müssen als Fisch, zwischen den anderen Fischen in der Dose, bis der Morgen sich ankündigte, bis die Vögel kamen, die lieben, lieben Vögel. Sie wartete und rief nach ihnen. Und während sie auf den Gesang der Vögel wartete, aufmerksam wie eine Marguerite im Wind, die nichts umwehen kann und die in ihrem leichten Zittern dem viel stärkeren Element in ihrer Winzigkeit trotzte, fing draußen in der großen Linde das Zwitschern der Vögel an. Ein neuer Tag, ein neues lebendiges Versprechen. Gleich würde sie erlöst sein, gleich aufstehen und den Füßen an ihren Ohren entkommen können. Zwitscher, zwitscher, machte es auch schon. Und das war für Pepsi das Glückszeichen, das Liebeszeichen für die ganze erwachende Welt. So erlernte sie das Warten und die Aufmerksamkeit, in der alles durch sie hindurchging. Und wenn der erste Vogel da war, war Pepsi glücklich. Und jetzt, in ihrem hessischen Leben, griff sie auf dieses Glück zurück und, ach, dachte sie, die Nachtigall, die kenne ich nicht nur aus Gedichten.
Danke, Marica Bodrucic. Ein kleiner Ausschnitt aus Herzflorett, ihrem neuen Roman. Ich möchte jetzt nochmal auf die Männer in diesem Buch kommen, die Cousins, die da mit ihr in dem Bett liegen. Der Vater, der trinkt, der auch nicht ganz so nahbare Großvater. Es gibt Männer, die in diesem Buch alle als Verletzte erscheinen, die Gewalt in irgendeiner Form internalisiert haben und sie weitergeben und nach außen wieder abgeben. Der Vater, der selbstzerstörerisch trinkt, der sich eigentlich zugrunde richtet, also in einer Art Autoaggressivität, der nicht aus sich herauskommt, der aber seine Kinder quält und auch seine Frau letztlich, die aber das System, dass er derjenige ist, der hier das Sagen hat, nicht wirklich in Frage stellt, also die sich nicht befreit, die sich nicht wirklich wehrt gegen ihn. Der Bruder von Pepsi ist auch eine relativ unfassbare Figur, also er kämpft nicht, er tritt nicht ein. Herz, Mantel, die Schwester ist sehr viel stärker und sehr viel klarer gezeichnet auch. Wie ist das mit Männern und Frauen, mit Jungen und Mädchen? Sie, Frau Bejat, haben darüber geschrieben, wie es ist, Jungen zu erziehen. Was würden Sie sagen?
Was mich natürlich an mein eigenes Schreiben erinnert hat, ist, dass die Männer, das haben Sie ja jetzt wunderbar dargestellt, müssen gar nicht gewalttätig sein, und trotzdem ist männliche Gewalt allerortens präsent und fasst eigentlich alle in ein sehr, sehr strenges Korsett. Und das hat mich natürlich sehr stark daran erinnert, dass wenn wir auf Männer heute natürlich blicken, und deswegen hat mir das auch sehr gefallen, dass diese Männer, der Bruder ist geradezu farblos. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Namen in diesem Buch hat. Ich habe ihn auf jeden Fall vergessen. Bis zuletzt wird er ja eher eben als der Bruder beschrieben, der tatsächlich kaum in Erscheinung tritt. Der Vater, der eben geradezu liebevoll von ihr ja bisweilen angesehen wird von Pepsi, obwohl er gewalttätig, sadistisch ist, sich wirklich, wirklich brutalste Strafen für sie ausdenkt, und trotzdem kann sie sehen, seine Verletzlichkeit, kann sehen, dass er zu den Gebrochenen tatsächlich zählt, zu denen sie niemals zählen wird. Und ich finde, das ist wirklich das Bild unserer Gesellschaft in weiten Teilen, wenn wir uns ja anschauen, dass viele Studien inzwischen auch sagen, dass Frauen mit der sich verändernden Welt weit, weit besser zurechtkommen als Männer. Dass Frauen es auch leichter fällt, sich auf Neues einzustellen. Dass wir auch beim Wahlverhalten natürlich sehen, dass es Frauen sind, die eher die demokratischen Parteien wählen, wenn wir auf den weltweit blicken. Wir können ja auch über Deutschland auch noch mal schauen, und dass Männer durch dieses Gefühl von Abgehängtheit dann im Grunde genommen das tun, was sie kennen, nämlich auf das zurückgreifen, was ihnen beigebracht wurde, und dann eben in ein reaktionäres Verhalten gehen oder die Menschen wählen, die reaktionäre Gedanken in die Welt tragen wollen. Und ich glaube, das ist eben dieses Spannungsfeld, in dem wir uns heute befinden. Und deswegen finde ich das so ganz, ganz wunderbar gezeichnet in diesem Buch. Und das ist eigentlich auch das, was mich sehr beschäftigt, nämlich wie zieht man eigentlich dann Männer in dieser Welt groß, diese neue Generation, wo kann die sich denn zurechtfinden, weil so farblos wie diese Männer gezeichnet sind in dem Buch, so ist es in der tatsächlichen Welt auch, wenn ich als Mutter von Söhnen darauf blicke. Es fehlt wirklich an Figuren für Männer, an denen sie sich orientieren können, an Bildern, was Männlichkeit ist, was ist die in einem Zusammenleben, wo nun mal die Frauen jetzt so weit sind, dass sie in einer Gleichberechtigung sind. Und das lässt sich ja auch nicht mehr leugnen, dass es in allen Bereichen jetzt so weit ist, dass Frauen präsent sind, dass wir auch mehr und mehr die Frage der Vereinbarkeit, so blöd dieses Wort ist, versuchen zu lösen. Und dass da Frauen einen bestimmten Teil der inneren Arbeit zwangsläufig machen mussten, sich dort zu orientieren, und Männer jetzt im Grunde genommen auch an diese Schwelle, glaube ich, treten, sich zu fragen, wie machen wir diese innere Arbeit? Und mein Appell ist natürlich dieser Appell, die Männer der Zukunft brauchen die Männer von heute, die diese Arbeit jetzt machen.
Aber da ist genau die Mutter von Pepsi ja ein Gegenbeispiel. Also während Pepsi ja versucht, sich zu entwickeln und ihre Kraft zu spüren, verrennt sich die Mutter in die Arbeit. Also sie arbeitet wie eine Wahnsinnige, verliert dort ihre Kraft und ist ihrer Tochter gegenüber ja eigentlich auch sadistisch. Also die Schilderungen, wo sie ihr sagt, ich hänge dich da auf an dem Baum, und zwar mit dem Kopf nach unten, und dann zünde ich dich an.
Ja,
das ist ja, das ist ja so grausam. Es ist ja, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich lese ein Märchen, ein mit einer bösen Mutter, die das Kind wirklich peinigt und mit einer ganz seltsamen, auch sadistischen Lust.
Ja, es ist, die Sache ist nur die, das ist, es ist eben kein Märchen, nicht? Also die Mutterfigur ist ja so, die gestattet ja Pepsi noch nicht einmal ihre Existenz als Mädchen. Also sie ist ja sehr enttäuscht, das wird ja im Roman auch erzählt, dass Pepsi kein Sohn ist. Pepsi ist das erste Kind, das erste Mädchen, dann kommt das zweite Mädchen, und die Mutter ist immer zu enttäuscht, weil an sie herangetragen wird, ist eigentlich, sie als Frau ist nur wertvoll, wenn sie eigentlich jetzt mal endlich einen Sohn zur Welt bringt. Und das passiert eben erstmal nicht. Und Pepsi wird immer auch mein Sohn genannt. Sie sagt, mein Sohn, komm, du musst arbeiten. Es geht immer nur ums Arbeiten. Aber die Mutter ist ja auch, das wird auch in dem Roman angedeutet, deswegen ist diese Bewusstseinsarbeit so wichtig, Sheila, die du jetzt auch umschrieben hast. Wir Menschen haben alle eine Geschichte. Sagen wir mal, das, was wir sagen würden, auch der böseste Mensch, auch der Täter, hat eine Geschichte, hat eine unglaubliche Beschriftung auch von Gewalt. Pepsi ist so wie so ein seismografischer Ort für all diese Bewegungen. Sie nimmt zum Beispiel plötzlich wahr, als sie über den Onkel Schnurre erfährt, der sei also in Deutschland, der ist ja wieder zurückgegangen in den Süden, und ihre Mutter sagt, ja, der ist ja nur der ist ja alkoholkrank geworden, weil der hier nicht arbeiten konnte. Hier muss man arbeiten. Wenn man nicht arbeitet, also wenn man nicht funktioniert, dann geht das nicht. Und dann sagt ihr die Mutter, der Onkel Schnurre habe in solchen Containern gelebt und auch ihr Vater. Und Pepsi, während sie also eigentlich sieht, dass ihre Mutter wieder sich in Rage redet und unglaublich ihre Schrecklichkeiten sozusagen ausspeit, was ich übrigens also sehr, sehr ähnlich von meiner eigenen Mutter kenne, diese Projektionen ja auf die Tochter.
Ist das Neid? Spürt sie die Stärke ihrer Tochter?
Ja, ich denke schon. Ja, Pepsi fragt sich auch, und das habe ich mich auch als Mädchen ganz oft gefragt, was stört eigentlich meine Mutter an mir? Und das ist eben diese bestimmte Kraft, die wir jetzt bei Pepsi so kennenlernen. Ja? Und Pepsi ist die erste in der Familie. Sie hat die Fähigkeit zu empfinden und zu verstehen. Der Vater ist ein gewalttätiger Mensch. Die Mutter ist eine ganz für sie gefährliche Person. Jemand, der sie eigentlich auslöschen will. Ja? Der ihr noch nicht einmal gestattet, dass sie ihr eigenes Geschlecht hat, dass sie ein Mädchen ist. Ja? Aber die Pepsi empfindet eben auch ganz tief und sagt sich plötzlich selbst, wie bitte? Mein Vater hat in einem Container gelebt? Wann? Mein Vater hat sich aus Konserven wie Onkel Schnurre ernährt. Wann? Unter welchen Bedingungen? Also sie ist natürlich auch wütend und zornig und so, aber sie schützt sich durch diese Fragen selbst davor, ein gewalttätiger Mensch zu sein. Denn sie spürt, es tut ihr weh, zu wissen, dass dieser Mensch, dieser Vater, den sie eben auch als guten Vater kennt, es ist ja nicht so, dass sie die Gewalt irgendwie verherrlicht oder dass sie das irgendwie gut redet,
es
ganz
gibt
und gar nicht.
Es gibt diese kleine Szene, wo er in den Ferien im Süden war und mit ihr da an dem Baum, er sie auf dem Arm hält und sie an die Früchte des Baumes greifen
Und sie
kann.
Erinnert sich an diesen Vater. Ja. Sie erinnert sich für sich selbst an diesen Vater, aber auch an seiner Stadt. Und ich glaube, das sind die Menschen der Zukunft, so wie die Pepsi. Dass sie das, was wir vielleicht Liebe nennen würden, diese genaue Erinnerung, diese Fähigkeit, die Sanftmut des Vaters zu erinnern und an etwas zu denken, was er selbst vergessen hat. Das sind die Menschen der Zukunft, die sich der Gewalt nicht ergeben, die selbst nicht gewalttätig werden. Aber es ist natürlich auch ein großes Leiden. Pepsi leidet ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie so träumerisch wie in einem Märchen hindurchkommt. Es ist kein Märchen, nicht? Also es ist knallhart, das ist ihr Leben.
Nein, Märchen meinte ich auch nur wirklich, was den Grad der Grausamkeit und die Beschreibung solcher Grausamkeiten angeht. Weil wir wissen ja, dass genau in Märchen kann man das beschreiben, was ja im wahren Leben kaum auszuhalten ist.
So ist es. Dafür hat man die Bilder in den Märchen. Eben. Genau, in diesem Sinne absolut, ja. Und Pepsi weiß, wie sie da sich hindurchlotst durch diese Bilder. Zum Beispiel diese Szene mit dem Baum. Ich habe lange, lange überlegt, ob ich das beschreibe. Es ist übrigens wirklich etwas, was ich aus meinem eigenen Leben von meiner eigenen Mutter kenne. Und daran habe ich so viele Jahre wirklich, ich habe so gelitten, allein, dass es das gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, was aber ist eigentlich passiert? Was macht Pepsi, ja? Und ich habe mich so zurückbegeben in diese eigene Situation. Bei mir gab es jetzt keinen Baum in der Straße wie bei Pepsi, aber ich habe mich eben immer verbündet mit etwas, das stark war in der Natur, mit einem Gedanken, mit einem Buch, mit einem anderen Menschen. Und Pepsi stellt sich an dieses Fenster und schaut aus diesem, die ziehen ja dann um in ein Fachwerkhaus, das so klein ist, eigentlich wie ein Hexenhäuschen. Ja? Und sie schaut aus diesem klitzekleinen Fenster und sieht am Ende der Straße einen Baum. Und sie stellt sich so hin, dass sie eine Einheit mit dem Baum bildet. Und sie spürt, wenn sie lange genug den Baum anschaut, dann bildet er eine Art Rücken. Und das ist ihre Art. Man könnte natürlich sagen, wenn Menschen, die so keine inneren Erfahrungen dieser Art haben, die könnten dann sagen, ja, das ist so psychologisch, man rettet sich oder so. Aber Pepsi rettet sich nicht. Pepsi findet eine Kraft. Es ist keine Rettung, sondern eine Verortung. Und das ist ein wirklich großer Unterschied. Das kann sie. Also sie sucht praktisch diesen Baum und weiß, der hat seine Wurzeln in der Erde. So wie sie ihre Welt in sich hat und er hat oben die Wipfel im Himmel und dorthin gehen ihre Gedanken und Visionen. Sie will weg von diesen Menschen und sie weiß nicht, was ihr Leben sein wird, was das eigentlich ist, ihr Leben, aber sie weiß, es gibt es und dieses Leben will sie bauen.
Vielleicht zu dieser Mutterfigur. Das geht einem sehr, sehr nah, nicht nur wegen der Gewalt, sondern eben, weil es die Frau ist, die Mutter ist, die diese Gewalt so sehr verkörpert und die ja auch die Person ist, die tatsächlich Pepsi am meisten Angst macht und die auch objektiv diejenige ist, die wirklich ja alle terrorisiert. Und Ich finde das so ein starkes Motiv. Man hört ja dann immer oder man liest dann immer wieder, dass die Mutter selber, sie hat sich einen Sohn gewünscht und noch dazu war diese Geburt von Pepsi so fürchterlich für die Mutter, körperlich auch, dass das ja immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Die Mutter hat selber körperliche Schmerzen, also ohne Betäubung ein Kaiserschnitt. So wurde Pepsi geboren und das wird immer wieder hervorgerufen, warum. Oder das erklärt sich Pepsi ja auch immer wieder, das ist der Grund, dass sie jetzt so gewalttätig mir gegenüber ist. Ja, weil das ist die Enttäuschung und das ist, weil ich ihr im Grunde genommen auch Gewalt angetan habe. Aber ich finde das so ein starkes Motiv, weil ich glaube, das ist was, was erstmal natürlich über die eigene Mutter als Tochter zu sprechen und sich auch von ihr zu distanzieren, ist, glaube ich, ein ganz großer, wichtiger Schritt. Dann zweitens natürlich eine Frau, die sich ja der Gleichberechtigung eigentlich verschrieben hat, so wie du, die eigentlich immer in der Solidarität mit anderen Frauen ist. Und jetzt haben wir da eine Frau, die so gewalttätig ist, mit der kann man nicht mehr solidarisch sein. Mhm. Und dann ist es sowas, das hat mich auch so daran erinnert, das ist etwas, was du da sozusagen ein Appell, den du da in die Welt sendest, ist damit für mich, es ist der Appell des Menschseins im Grunde genommen, dass es keine falschen Solidaritäten geben darf.
Genau.
Mhm. Auch Frauen unter Frauen gegenüber nicht, sondern dass der einzige Ort, wo man sich eben hinstellt, die einzige Verortung ist die gegen Gewalt und für die Menschlichkeit. Und das fand ich wahnsinnig stark. Also das hat sehr viel auch bei mir nochmal in Gang gesetzt.
Ja, das ist wunderschön, das zu hören, weil das ist Pepsis Urerfahrung. Sie versteht keine falschen kollektiven Solidaritäten, keine Verortungen, sondern wirklich ganz tief im eigenen Menschsein zu schauen, was ist das, was den Menschen ausmacht, und dort eben die Bündnisse sozusagen suchen, in der Schönheit, in dem kleinen Sturz mit der Freundin vom Fahrrad, die so durch die Streuobstwiesen fahren. Oder eben auch mit der Natur. Also sie sieht zum Beispiel, da ist alles irgendwie zementiert und zu betoniert. Aber sie sieht dazwischen, irgendwo in den Rillen, wächst doch noch das Grün. Und da hinzugehen, wo etwas Lebendiges entsteht, das nicht gegen das Menschsein ist und auch nicht gegen den Körper. Und sie lernt ja, in die Unversehrtheit ihres Körpers sozusagen gedanklich und seelisch hinzukommen, indem sie eben immer das Gegenteil erlebt. Ja, und sie spürt aber, was haben eigentlich alle gegen diesen Körper? Und sie versteht, das ist auch das, was die Mutter irgendwie stört. Und im Roman wird ja auch erzählt, die Mutter hat ja offenbar eine sehr komplizierte Liebesgeschichte hinter sich gelassen, hat selbst auch Gewalt erlebt, die sie immer wieder mal so andeutet, aber nicht wahrhaben will. Und sie denkt an eine andere Tante, die irgendwie offenbar gewalttätig, vielleicht sogar missbraucht wurde. Aber die Mutter sagt dann immer, worüber du immer reden willst. Also Pepsi stört in dem Sinne immer, wenn sie in diese Menschlichkeit hineingeht und sagt, eigentlich habe ich Mitgefühl mit meiner Mutter. Eigentlich möchte ich gerne wissen, was hat die denn erlebt? Aber das ist eben die Zukunft einer unversehrten Beziehung zwischen den Geschlechtern, zwischen den Menschen, überhaupt in Beziehungen, ist eben die Fähigkeit zu fühlen. Und auch, ich muss es an dieser Stelle auch so sagen, obwohl diese Geschichte auch so krass und gewalttätig ist, und auch in diesem Wissen, dass die anderen selbst auch mit Gewalt beschriftet wurden, irgendwie doch auch zu verzeihen. Also so zu denken, ja, diese Mutter, die hat sich selbst so verloren. Und Pepsi sagt an einer Stelle, sie versteht es, diese Mutter redet und redet und redet und entlädt ihre gewaltvollen Visionen so an ihr. Aber eigentlich merkt sie, sie benutzt sie nur, damit sie das mal sagen kann, damit es rauskommt. Und sie redet eigentlich mit sich selbst. Und das ist das Drama unserer menschlichen Existenz und das Drama zwischen den Geschlechtern, zwischen den Menschen, die Macht haben und die keine Macht haben, dass diese Projektionen, ja, die zwischen den Menschen als scheinbar wahre Gespräche stattfinden, eben schlimme Projektionen sind. Wenn wir wahrhaft sozusagen in uns reisen, müssen wir die Schmerzen durchdringen, und Pepsi macht das. Sie sieht, wie alle gelitten haben und beschriftet sind, aber sie versteht auch, sie kann nicht bei den gewaltvollen Beschriftungen der anderen bleiben. Sie kann dort nicht bleiben. Sie muss weggehen. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großer Schmerz, diesen Aufbruch auf sich zu nehmen und zu gehen. Denn sie lässt ja die Herzmandel in diesem Fachwerkhaus zurück. Und das ist eine ganz, ganz große und sehr, sehr schmerzliche Entscheidung, alleine in die Freiheit zu gehen.
Aber das ist ein gutes Stichwort, dieses Benutzen des anderen. Das ist ja sozusagen das Destruktive, was immer wieder passiert, wo die Mutter auch zum Beispiel als die Cousine kommt,
ja,
Pepsi benutzt als Zeugin gegen diese Cousine, um sie dann wieder zurückschicken zu können. Pepsi selber ist, glaube ich, unfähig, irgendjemanden zu benutzen. Also ihr Verhältnis zur Welt ist ein anderes. Und das ist ja das, was diese Figur eigentlich so außergewöhnlich macht, weil man nicht wirklich kausal sagen kann, wo kommt's her. Also wir haben einige Punkte angesprochen, es ist die Literatur, es ist die Natur, es sind Erinnerungen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, stimmt, aber die auch eine ganz wichtige Rolle spielen und die ihr Stabilität geben, um in der Gegenwart oder von der Gegenwart aus in eine Zukunft zu gehen. Das finde ich das Schöne an dieser Figur, dass es nicht jetzt psychologisch irgendwie erklärt ist, sondern sie stellen sie einfach dorthin und ja, sie hat so einen kleinen Heiligenschein fast. Aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil.
Aber sie ist auch sehr pragmatisch.
Absolut.
Sehr pragmatisch.
Absolut.
Sie will zum Beispiel dieses Lexikon haben, was sie sich ja nicht stehlen will, weil sie weiß, das ist nicht richtig und sie weiß, man muss das schnell machen, wie ein richtiger Dieb kann sie es nicht machen. Dann geht sie zu dieser alten Dame in ihrer Straße und macht ihr klar, sie braucht dieses Lexikon und Babuschka Petri, Oma Petri kauft ihr das und schenkt ihr das dann. Also sie ist sehr offen.
Sie ist offen und sie kann Zwischentöne empfinden und sehen und hören. Also die Liebe zum Vater, wenn der da als Käfer gekrümmt liegt oder wenn er, das fand ich auch eine ganz rührende Szene von diesem griechischen Kneipenwirt, wenn er zu besoffen ist, nach Hause gebracht wird. Also das sieht sie auch und das ist auch ein Akt der Menschlichkeit. Übrigens finde ich so männliche Randfiguren ganz interessant. Also diesen Kneipenwirt, der ist mir irgendwie, obwohl er keine große Rolle spielt in dem Roman, sehr in Erinnerung geblieben als Bild. Genauso wie der Vater der Freundin, der bei den Eltern vorstellig wird und darauf dringt, dass Pepsi die Schule beendet und sagt, die muss studieren. Während ja die Eltern sagen, nee, die muss arbeiten und Ausbildung machen und nicht zur Schule gehen oder Gott bewahre, zur Universität. Also diese männlichen Figuren gibt es auch. Neben den Gewalttätern, neben den übergriffigen Männern, neben denen, die dann mit dem Krieg auch konfrontiert sind. Das ist ja dann auch am Ende des Romans ein Thema, dass der Krieg plötzlich in diese Familie auch einbricht, ne? Der Krieg in Jugoslawien.
Ja, genau. Und Pepsi, sie erlebt ihre Eltern noch einmal ganz neu. Also sie sieht auch, die Eltern helfen den Menschen, die aus Bosnien und aus dem Süden, aus den Kriegssituationen nach Hessen kommen. Und sie beobachtet es auch, wie praktisch dieses, ja, in dieser Gewalt, in der sie groß geworden ist, plötzlich ihre Eltern in einer Situation, wo anderen fremden Leuten geholfen werden soll, sie helfende Menschen werden. Und Pepsi lernt da auch sehr viel. Es gibt so eine Situation, das hat mir auch große Freude bereitet, das zu beschreiben, wo Pepsi dann denkt, so auf der einen Seite beten und lesen die muslimischen Flüchtlinge ihre Nachrichten oder ihre Gebete und da in der anderen Ecke des Hauses sind die anderen und sie lernt plötzlich aber auch, wie sich dieses Leben, also wie die Welt sich weitet. Das sind ja die 80er Jahre, geht dann in die 90er Jahre. Tschernobyl geschieht und der Vater isst diese Erdbeeren und denkt, er kann das alles überleben und so. Es gibt tatsächlich in den Randfiguren also sehr viele helfende Männer, auch zum Beispiel der eine Mann, der versucht so zu vermitteln, als die Schwester abhaut und er wieder zurück und sie wieder zurückkommt und dann vermittelt dieser Herr, der auch aus dem Süden kommt. Und Pepsi ist ganz fasziniert von ihm, weil er sieht aus wie Cary Grant, ja. Also sie hat immer dieses leicht Schelmische, dass sie denkt, man, es ist ja wirklich auch so ein schöner Mann. Und wie toll, dass der vermittelt. Und sie hat so einen Sinn für das Schöne. Und sie spricht ihn auch so darauf an. Und dann gibt es auch bei den Flüchtlingen noch einmal ganz interessante Szenen, denn sie stellt fest, es gibt diese Männer, die gekämpft haben, also die schon getötet haben. Pepsi nimmt das genau wahr. Sie meint auch zu verstehen, dass sie da einen Unterschied in den Körpern auch wahrnimmt. Und das sind eben sozusagen die eigenen Landsleute. Und dann gibt es die serbischen Flüchtlinge, die eigentlich von den Eltern und den anderen als die Feinde oder die anderen definiert werden. Aber Herzmandel verliebt sich in einen dieser serbischen Flüchtlinge und Pepsi und ihre Schwester singen mit denen und spielen Gitarre im Park und so. Und es gibt so eine ganz andere Berührung zu diesen männlichen Körpern, die sie versteht, es sich gerettet haben, um nicht selbst gewalttätig zu werden. Und dann gibt es auch andere Erfahrungen. Aber sie sieht also nicht nur zu Hause, nicht nur in der Familie, nicht nur in diesem Ausgesetztsein gibt es die Gewalt. Es gibt also, die Welt wird größer für Pepsi. Dieser Krieg verändert auch ihre Welt. Sie versteht so langsam, vorher war der Fall der Mauer. Ja, in Rostock brennen die Häuser. Die Mutter sagt zu ihr, pass auf, die sind wieder vereinigt, die werden wieder unter sich sein wollen. Und Pepsi denkt sich, ah, selbst in diesem historischen großen Moment muss ihre Mutter mit ihren schwarzen Gedanken alles unterwandern. Aber sie erinnert sich später auch daran, was die Mutter da gesagt hat. Und die Mutter hat ganz genau wahrgenommen, dass sich da in der Außenwelt neue Gewalten sozusagen auch auf sie als jemand, der nicht dazugehört oder eben keinen deutschen Pass hat, sozusagen auf sie zubewegen. Und das nimmt die Mutter ja durchaus sehr genau wahr, ne?
Ich nehme nochmal das Stichwort der helfenden, unterstützenden Männer auf. Frau Bechtschak, was macht man? Wie erzieht man Jungs zu helfenden, unterstützenden Männern? Geht das überhaupt?
Ja, erstmal ist es ja in dem Buch so wunderbar beschrieben, weil das ist ja ein einziges Navigieren von Einzelpersonen und eben nicht anhand von Mustern, von Vorstellungen, weil wir haben jetzt ja festgestellt, so viele unterschiedliche Begegnungen, die sie da hat. Eine, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist in der Kirche, wo einer dann aufkreuzt, der vorher noch übergriffig gegen sie geworden ist. Den hat sie dann ganz klar im Blick, dem werden dieselben Segnungen wie alle anderen zuteil, aber sie ist ganz klar, sie weiß genau, was er tatsächlich für ein Mensch ist und dann begegnet sie eben auch wieder zwei Geflüchteten und da bewegt sie eben an denen, dass die noch weinen können und das sind eben dann genau diese Grautöne, die wir, denke ich, viel, viel mehr brauchen, weil was mir natürlich bewusst geworden ist beim Nachdenken jetzt über meine Söhne, über Männlichkeit, ist das tatsächlich jemand wie ich, die sehr sich um Gleichberechtigung bemüht, Gleichstellung bemüht, trotzdem, was Männer angeht, ganz klare Vorstellungen und natürlich auch Vorverurteilungen in sich trägt. Etwas, was mir dann immer wieder begegnet ist, was viele mir im Grunde genommen gesagt haben, dass es ihnen genauso geht, dass man, wenn man dann mit einem Jungen schwanger ist, man dann entweder denkt, oh Gott, das darf jetzt hier kein Arschloch werden. Ja, das schreibe ich ja auch in dieser Deutlichkeit in meinem Buch. Und dann übergeht in so eine, das ist jetzt mein großes Projekt, das wird jetzt der neue Mann der Zukunft. Gedanken, die ich glaube, die man sich eben über ein Kind so überhaupt nicht machen sollte, weil erstens, man überschätzt sich ja komplett dann als Mutter oder auch als Elternteil, was man da für einen Einfluss tatsächlich haben kann. Und zweitens ist natürlich das Kind kein Projekt und auch ein Sohn nicht das Projekt neuer Mann, den wir da uns so zusammenstricken sollen. Und dann, ja, aber was machen wir dann? Und natürlich geht es jetzt darum, genau solche Kinder zu erziehen, was wir besprochen haben, wie Pepsi es eigentlich im Grunde genommen vormacht, die navigieren können, verschiedene Positionen, verschiedene Situationen, Menschen, die ihnen begegnen, die wirklich, wirklich in sich ein ganz klares Bild davon tragen, was es bedeutet, von einem selber frei, selbstbestimmt und so weiter zu leben, was es bedeutet, das für andere zu bewahren. Und ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich für Männer und für Söhne ist, den Blick zu entwickeln, wie es anderen geht, also dass andere Freiheit und Selbstbestimmung erfahren können und in einer Welt, wo Männlichkeit vorverurteilt wird, trotzdem selbst auch natürlich in Freiheit leben zu können. Und zum Beispiel, ich möchte meinen Söhnen trotzdem mitgeben, dass sie Träume haben dürfen und dass sie auch für diese Träume einstehen dürfen und dass es auch in Ordnung ist, natürlich in der heutigen Zeit als Mann auch zu sagen, ja, ich habe Träume, ich möchte selbstbestimmt sein, ich mache es aber natürlich in dieser Form, die eben anderen das Gleiche einräumt. Und ich glaube, in diesem Feld bewegen wir uns gerade und es wird eben nicht einfacher. Und dieses Navigieren, das sehen wir doch auch anhand der Debatten, die immer wieder jetzt auf uns zukommen. Man hat das Gefühl, das Drehbuch, das da gerade geschrieben wird, es spitzt sich ja regelrecht zu, weil es wird immer komplizierter, Position zu beziehen, bis wir vielleicht mal verstehen, dass es nicht darum geht, Position zu beziehen, sondern es geht darum, Situation für Situation zu begegnen, nicht vorgefertigt, sondern wirklich in dieser klaren Menschlichkeit und vor allem diese, ja, diese Uneindeutigkeit vielleicht auch mal zuzulassen. Das ist für mich die Aufgabe, die sich uns allen auch gerade so ein bisschen stellt.
Und da ist Pepsi ja in gewisser Weise beispielhaft. Also, weil sie wirklich sich von Situation zu Situation vorarbeitet und entwickelt und wirklich jedes Mal staunend wieder die Dinge wahrnimmt, um dann Schlüsse zu ziehen und weiterzugehen.
Das ist schön mit dem Entwickeln und das macht sie durch das genaue Sehen auch von Situation zu Situation. Also sie erlernt auch mit diesem Sehen auch so eine gewisse Langsamkeit, obwohl das jetzt so fast ein bisschen paradox klingt, ne? Weil die Situationen, die ihr widerfahren, unglaublich herausfordernd sind und das sind ja 10 Jahre, die ich erzähle und in diesen 10 Jahren passiert unglaublich viel, mit dem sie umzugehen hat und lernen muss, eben sich zu entwickeln innerhalb des Gegebenen. Aber da ist trotzdem so eine Langsamkeit des Blicks, der vielleicht, ich glaube, in dieser Welt vielleicht doch auch, ja, vielleicht so eine Art Kompass oder so sein könnte, das zurück zu der Langsamkeit, so wie die Ilse Eichinger das so schön sagt, die Langsamkeit ist die Freundin. Ja, und alles, wenn ich das in meinem Leben so vergesse, dann denke ich, wenn ich mich so mal beeile und irgendwie merke, das tut mir nicht gut, dann kehre ich zurück zu diesem wunderschönen Satz von Ilse Eichinger, die selbst ja auch einen unglaublichen Weg als Mensch gegangen ist und die in diesen Sätzen wohnt ja die gesamte Existenz ihrer menschlichen Erfahrung. Und das ist das, was Pepsi eben auch macht. Sie hat gar keine andere Option. Ich meine, kommt ja auch aus einer anderen Welt der Langsamkeit. Es gibt kein Internet, gibt keine Handys. Das war übrigens beim Schreiben eine wirklich schöne Herausforderung. Immer die Welt nochmal ganz ohne Handys, ganz ohne Internet, ganz ohne diese Schnelligkeiten zu denken und ganz einfach bei den Menschen zu bleiben. Und ich glaube, nach allem, was ich selbst über das Leben gelernt habe und was ich beim Schreiben dieses Romans ganz tief nochmal gefühlt habe, der Körper ist das, was uns leitet. Der Körper weiß, der ist ein Erzähler. Der Körper sagt es uns. Und Pepsi bleibt bei ihrem Körper. Also sie spürt sozusagen die Übergriffe. Sie spürt aber auch die Schönheit. Sie spürt die wunderschöne Wärme der Sonne. Und sie lässt es auch zu. Also sie vergisst es nicht. Sie spürt auch den Regen bei ihrem Aufbruch. Und sie ist froh, dass es regnet, weil sie in diesem Moment weint, weil ihre Tränen und der Regen sich vermischen. Aber sie macht nicht eine große Sache aus ihren Tränen in dem Sinne, dass sie sie auch noch erzählen muss. Aber sie weint diese Tränen und verbündet sich sozusagen mit dem Regen und hat so eine Art Synchronizität in dieser Langsamkeit. Und ich glaube, das ist ein Urmomentum einer jeglichen tiefen menschlichen Wahrnehmung, auch einer menschlichen Reise mit sich selbst, mit anderen Menschen, dass in dieser Langsamkeit, wenn das Leben uns dahin bringt, unglaubliche Tiefe entstehen kann, die immerzu da ist. Und Pepsi lässt sich diese Tiefe nicht wegnehmen, obwohl das eigentlich die Welt, in der sie lebt, die Menschen, mit denen sie zusammen ist, immerzu versuchen.
Das Herz Florett. Der neue Roman von Maritza Bodrucic. Wir haben darüber gesprochen. Danke, Maritza Bodrucic, und danke, Sheila Bechtjat.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Am Mikrofon war Carsten Huck.